Liebe, Ehrgeiz, Eigennutz, Verschlagenheit und vor allem Zorn. Darum geht es in der Ilias, dem Menschheitsepos des Homer. Mit diesem großen Werk, ja, das kann man sagen, das vor über 2600 Jahren entstand, beginnt die europäische Literatur überhaupt zu existieren. Kurt Steinmann hat sich nun an den Urklassiker gewagt und die jahrtausendealte Ilias aus dem Griechischen ins Deutsch, in die Sprache unserer Zeit übersetzt. Die Odyssee des Homer hat er schon vor 10 Jahren ins Deutsche übertragen. Nun also die Ilias. Kurt Steinmann ist bei uns. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Schröder.
Paris, La Raupe, die schöne Helena, die schönste aller Frauen. Damit beginnt ein jahrelanger Krieg zwischen den Griechen und den Bewohnern Trojas. Davon erzählt die Ilias. Ilion ist griechisch, heißt Troja. Was passiert nun in der Ilias? Können Sie uns die Geschichte, das ist ein großes Kunststück, aber vielleicht gelingt es, in wenigen Sätzen zusammenfassen?
Die Ilias zählt 15.693 Verse. Auf eine Formel gebracht könnte man sagen, die Ilias schildert die 10-jährige Belagerung der kleinasiatischen Stadt Troja oder Ilios durch eine Koalition griechischer Truppen, um Helena zurückzuholen. Ilias bedeutet die Dichtung über Ilios und Ilios ist ein anderer Name für Troja.
Also es geht um eine Belagerung und in diesem Krieg, in dieser Belagerung, da geht es ja sehr grausam zu. Also Augen fallen blutig auf den staubigen Boden, Zungen werden abgeschnitten, Köpfe abgeschlagen und sie triumphierend den Gegnern gezeigt. In Blut schwimmt die Erde. Das ist ein Epos des Tötens. Was soll denn das?
Es ist ein Kriegsepos. Die Ilias befasst sich zum großen Teil mit dem Töten und Sterben. Und sie schildert den Tod von gut 250 Kriegern. Das ist aber nur der eine Teil der Wahrheit. Neben den sehr vielen Schlachtszenen gibt es großartig menschlich anrührende Stellen. Einer meiner Ziele der Übersetzung war, neben vielleicht einen Fortschritt beim Übersetzen zu erzielen, war darzustellen, dass die Ilias eben nicht ein martialisches oder nur ein martialisches Epos ist, das den Tod der Menschen schildert, von Kriegern schildert. Aber man muss auch bedenken, dass immerhin diesen 250 Kriegern ein Name gegeben wird. Millionen von Kriegern sind in den Kriegen der 2700 Jahre seitdem gefallen. Namenlos, anonym, ein Nichts. Und diese bekommen einen Namen. Zwar ist das Sterben auch hier ein Verderben. Es ist keine Aussicht auf eine Belohnung irgendwelcher Art in einem jenseitigen Bereich, wie das den IS-Kriegen zum Beispiel verheißen wird. Nein, das ist wirklich das Ende. Und sie bestehen dieses Ende meistens trotz aller Grausamkeit und allem Blutvergießens in Würde.
Das ist ja interessant, weil Sie es gerade erwähnten. Diese Gewalt ist ja gar nicht so weit weg. Das kennen wir aus dem Internet, diese IS-Kämpfer. Da gibt es auch abgeschlagene Köpfe, die wie Trophäen hingehalten werden. Also das ist jetzt nicht Jahrtausende Jahre weit weg. Das hat durchaus eine gewisse Aktualität, diese Grausamkeit, oder?
Ganz genau. Das zeigt aber auch, dass die Menschheit keinen Fortschritt gemacht hat, in ethischer Hinsicht letztlich. Die Mittel sind subtiler geworden des Quälens und Tötens. Aber die Absicht, den Gegner zu vernichten, ist über die Zeiten hinweg gleich geblieben. Diese Tötungen, die sind schon manchmal für einen Leser eine Zumutung, das gebe ich zu. Mir ist auch manchmal der Gedanke aufgekommen, Homer, der das schildert, hat eine gewisse Lust gehabt an der Ausmalung dieser Tötungsakte. Es gibt ja auch eine Lust am Quälen, am Töten, am Zusehen, wie einer stirbt. Ich möchte das nicht überbetonen, aber wenn man vielleicht etwas psychologisch das deutet, könnte das ein Hinweis sein.
Wie ist es Ihnen entgangen beim Übersetzen dieser doch, also wenn man das sieht, das ist ein Splatter-Movie, würde man heute sagen, ja, dieser doch sehr, sehr gruseligen Stellen.
Ich darf natürlich mich als Übersetzer nicht emotional bewegen lassen, aber tatsächlich habe ich das oft auch mit einem gewissen Befremden gesehen. Aber wenn ich dann bedachte, dass das eben nur ein Teil der Wirklichkeit, der Ilias-Wirklichkeit ist, so hat das mich wieder versöhnt. Warum schildert das Homer so eindringlich? Weil er die Realität des Geschehens abbilden will. Denn man muss sich vorstellen, das Zuhörerpublikum, das waren Adlige damals, Adlige auf ihren Sitzen, die Winterabenden, die kalten, verbrachten mit dem Anhören dieser Geschichten. Und sie haben sich dabei gedacht, ja, genau so ist es. Wenn es Krieg gibt, ist das die Realität. Es ist kein typisches Heldenlied, das die Taten und den Ruhm eines Helden verherrlicht. Im Gegenteil, es ist kein martialisches Epos, sondern es ist eigentlich ein Epos, das die Verheerungen des Krieges darstellt, woraus der Leser schließen sollte, sowas dürfte nicht passieren.
Also ist es auch eine Art Warnung vor dem Krieg als sinnlose Katastrophe?
Wir haben keinen einzigen Text oder kaum eine Stelle, wo irgendein pazifistisches Motiv durchdränge. Aber der Leser von heute müsste natürlich den Schluss ziehen, so ist das Kriegen, das sind die elenden Folgen der Kriege und wir müssen als Menschheit versuchen, dem nicht ein Ende zu setzen, das wird es kaum je geben, aber diese Grausamkeiten zu minimieren.
In der Ilias werden aber auch die großen Menschheitsfragen damit gestellt. Also wer sind wir, wozu sind wir fähig, wie lässt sich eine Spirale der Gewalt bändigen? Am Ende ist es dann der Schmerz, der Gemeinschaft stiftet. Oder dieser viehische, grausame, gruselige Achill, der wird direkt menschlich auf einmal, oder?
Es ist ein ganz krasser Wechsel der Mentalität. Achill, das Vieh, hat Christa Wolf, den Helden Achilleus genannt, wegen seiner Tötungsakte. Er begeht ja wirklich furchtbare Taten. Da werden 12 junge Trojaner aus dem Fluss Skamandros gejagt und dem Tode zugeführt. Da wird ein Mann namens Lykaon grausam getötet, der um Hilfe fleht, aus tiefstem Herzen und Lösegeld anbietet. Nein, er wird abgestochen, geschlachtet. Da wird die Leiche Hektors 9 Tage lang, dreimal täglich, um das Grabmal des Freundes Patroklos geschleift. Das sind alles Akte des Berserkertums. Ich nenne Achilles einen Berserker, der oft im Blutrausch agiert. Aber dann im 24. Buch der Umbruch. Fast etwas gewaltsam, nicht organisch erwachsen, sondern plötzlich sind wir einen anderen. Aber das ist gesteuert von der oberen Ebene her, von den Göttern. Die Götter sehen das Schlachten mit an, eine Zeit lang machen auch mit, aber sie erkennen dann, dass sowohl ästhetisch, vor allem ästhetisch und ethisch, das so nicht weitergehen kann. Und sie beschließen, dem ein Ende zu setzen. Und die Mutter des Achilleus wird zum Helden geschickt und er wird aufgefordert, den Priamos, der zu ihm kommen wird, ihm dessen Sohn Hektor auszuliefern. Und Priamos wird von der Göttin Iris kontaktiert. Er soll nun hingehen in die Hütte, in das Zelt des Achilleus und um Auslösung der Leiche seines Sohnes bitten. Es kommen zwei Personen zusammen, die durch Leid geprägt sind. Achilleus, geprägt durch das Leid des Verlusts seines Freundes. Priamos, bedrängt, bedrückt durch das Leid über den Tod Hektors und viele seiner Söhne. Der alte Vater kommt zum jungen Helden und fleht um die Auslieferung des Sohnes gegen ein hohes Lösegeld, das er hat mitbringen lassen. Die beiden begegnen sich im Leid. Es ist eine Leidgemeinschaft. Und Menschen können sich finden in der Gemeinschaft des Schmerzes. Achilleus findet sich bereit, den toten Hektor auszuliefern. Der alte Priamos fährt dann zurück mit der Leiche seines Sohnes. Und die wird am Ende des 24. Buches bestattet. So endet die Ilias. Die Ilias endet nicht mit dem Tod Achilles. Der wird erst geschildert in der Aitiopis. Das ist eines der kyklischen Epen im Umfeld. Sie endet nicht mit dem Fall Trojas, sondern sie endet mit einer humanen Geste.
Also das ist diese Geste, das Leid als Los aller Menschen und gemeinsames Leid bringt durch gemeinsame Trauer ja sowas wie Erlösung zum Menschlichen. Aber muss es denn überhaupt so weit kommen?
Wir würden uns natürlich idealerweise vorstellen, dass wir nicht diese Wege bräuchten. Wir werden sehen, dass in Syrien nach diesen elend schlimmen Katastrophen, was wird am Ende sein, wenn alles erschöpft, erledigt ist, gibt es eine Friedenskonferenz und es wird irgendeine Lösung gefunden und 400.000 Menschen haben ihr Leben gelassen, um diese Lösung zu erzielen, die man ohne Krieg hätte finden können.
Das ist auch diese Kriegsmüdigkeit, ja, die man auch in der Ilias wiederfindet. Ja. Nach diesem furchtbaren Gemetzel kommt es dann nachher in der gemeinsamen Trauer zu einem milden Menschsein.
Jawohl, und diese Krieger sind ja wirklich erschöpft. Wir finden am Anfang ja eine Szene, da macht Agamemnon eine Probe, die sogenannte Peira. Er sagt, ihr könnt eigentlich nach Hause jetzt, ist fertig. Und er denkt, nein, die sagen, wir wollen doch, jetzt haben wir 10 Jahre gekriegt, jetzt wollen wir das zu Ende bringen. Nein, die rennen zu den Schiffen und wollen abhauen. Das zeigt die ungeheure Kriegsmüdigkeit dieser Menschen, dieser Krieger, die ja, wie Achilleus sagt am Anfang im ersten Buch, gekommen sind, nicht wegen einer privaten Affäre. Es wird gesagt, die Troer haben ja nichts getan. Warum kriegen wir heute? Was haben sich doch die Soldaten im Dritten Reich, die da in den elenden Sümpfen Russlands sterben mussten, gedacht? Was soll ich, armer Mensch, da sehen? Die Russen haben mir doch nichts getan. Und das ist die Urfrage. Das hat sogar Muhammad Ali noch gesagt. Was soll ich gegen den Vietcong kämpfen? Mir hat kein Vietcong irgendwas angetan.
Was hat mir wer angetan? Es geht auch immer um die großen Fragen der Schuld, der Verantwortung. In diesem ganzen Bereich spielt das herein. Und da sind natürlich, Sie sprachen es bereits an, die Götter, über die wir noch kurz reden wollen. Das sind in der Ilias von Homer eher so ja, Mischwesen mit menschlichen und göttlichen Eigenschaften. Was hat es denn mit diesen seltsamen Menschengöttern auf sich, mit diesen Göttern in der Ilias?
Die Götter wissen alles über die Menschen wissen sehr wenig über die Götter. Es sind im Grunde genommen 2 Ebenen, die menschliche unten und oben die göttliche, die Rea zu unterst, die leichthin Lebenden oben, die sich einen Spaß machen zu kämpfen, auch zu töten. Allerdings werden sie von Zeus gebremst, vom 8. bis zum 20. Buch werden sie von den Kämpfen ausgeschlossen. Er sagt, jetzt ist fertig, jetzt, also bis zum Buch 20 habt ihr nichts zu sagen. Sie sind parteiisch. Wir haben ja Fraktionen, das ist ganz in der Politik.
Aber das ist schon seltsam, dass diese Götter selbst so einen Hickhack-Händel haben untereinander, also die allmächtigen Götter. Und diese Götter, die sind da am Rangeln und Raufen, das ist schon merkwürdig, oder?
Für die Griechen nicht. Die Götter werden ja ganz menschlich gezeichnet, mit menschlichen Fehlern. Götter sind im Grunde genommen spielende Menschen.
Interessant ist aber auch, dass die Menschen dann ja in der Ilias keine Verantwortung tragen. Schuld sind immer die Götter und das Schicksal ist eigentlich ganz schön bequem, würde man heute sagen, oder?
Das kann man so sagen. Das Schicksal, also die Moira und die Erinnen bestimmen letztlich, auch Zeus hat nicht die letzte Verfügungsgewalt, denn hinter ihm steht noch eine größere Macht, das allgewaltige Schicksal, die Moira. Kann man sagen, dass das eine Abschiebung von Verantwortung ist? Allerdings machen wir das nicht auch häufig bei uns so. Gott hat es so gewollt. Noch in den Kreuzzügen hat man ja formuliert, Deus lo volt, ja, Gott will es.
Machen wir aber richtig ist es nicht.
Ja, richtig ist es sicher nicht. Aber der Mensch ist schwach und wo er schwach ist, delegiert er seine Verantwortung.
Abschließend, was fasziniert Sie denn so an der Ilias? Sie haben sich ja jetzt sehr ausführlich viele Jahre damit beschäftigt.
Es ist ein Kunstwerk. Sie wird unterschätzt, was die künstlerische Vollendung anbetrifft. Die Odyssee wird immer vorgezogen in dieser Hinsicht. Man sagt, das sei großartig, die beiden Stränge. Telemach sucht seinen Vater, der Vater sucht seine Gattin, sucht die Heimkunft. Das sind zwei wunderbar geführte Stränge nebeneinander. Dann nimmt die Rückblende. Aber die Ilias ist auch großartig erzählt. Sie ist zwar linear, sie hat nicht diese Gewalt, aber stellen Sie sich vor, diese gesamte Textmasse von 10 Jahren Krieg wird in diese 15 Tage hineinkomprimiert und erzählt. Und es gibt sehr viele wunderbare, menschlich anrührende Szenen, vor allem der Abschied Hektors von Andromache. Da ist vorweggenommen jeder Abschied eines Kriegers, der in den Kampf zieht. Und es gibt noch viele andere Szenen. Es gibt diese wunderbaren Gleichnisse.
Darüber sprechen wir gleich noch etwas ausführlicher. Bis hierhin vielen Dank, Kurt Steinmann. Er hat nicht nur die Odyssee des Homer ins Deutsche übersetzt, sondern jetzt auch die Ilias. Erschienen ist die Übersetzung in einer prächtigen Ausgabe im Manesse Verlag. Ja, das müssen wir auch sagen. Dabei hat Kurt Steinmann vor Zeiten noch gesagt, ich zitiere aus einem Interview, die Ilias enthält großartige Passagen, aber sie ist mühsam zu lesen und stand damit einer möglichen Übersetzung eher skeptisch gegenüber. Warum er es doch getan hat, warum er die Ilias ins Deutsche übertragen hat, darüber sprechen wir gleich nach den domradio.de Nachrichten mit ihm. Danke.